15 bis 30 Grad. Es ist 22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Gerd Westphal liest nun wieder aus dem Roman Unwiederbringlich von Theodor Fontane. Heute den 10. von 22 Abschnitten. In den letzten Kapiteln war Kopenhagen der Schauplatz des Romangeschehens, die dänische Hauptstadt, die Fontane 1864 selber kennengelernt hatte. Er besaß eine große Affinität zu Dänemark und zur dänischen Geschichte, wenn er sich auch vor allem vom nordisch-romantischen dieser Welt angezogen fühlte. Kunst und Wissenschaft aus Dänemarks goldenem Zeitalter, Gestalten wie Thorvaldsen und Kierkegaard, Oehlenschläger und Hans Christian Andersen, spielen in Fontanes Roman gar keine oder nur eine sehr begrenzte und äußerliche Rolle. Was Fontane aber über dänische Geschichte, über Herluf Trolle und Christian IV. Mitzuteilen weiß, verrät das eingehende Quellenstudium. Verschiedene Notizen für Unwiederbringlich, die sich auf Rückseiten anderer Manuskripte gefunden haben, zeigen sein Bemühen, sich die historischen Fakten und politischen Fragen des dänischen Staates zu vergegenwärtigen. Charakteristisch ist zum Beispiel, dass die Haupthandlung in das Jahr 1859 verlegt wurde, in dem sich der Brand von Schloss Frederiksborg ereignete und ein Regierungswechsel die innenpolitische Krise des Landes offenkundig machte. Es ist diese Welt, in die der Kammerherr Graf Volk aus dem Schleswigschen sich gestellt sieht, als er zum Hofdienst nach Kopenhagen abberufen wird. Frau und Kinder lässt er auf Schloss Holkenäs zurück, nicht ganz wider Willen, nach manchen familiären Streitigkeiten und Gereiztheiten. In Kopenhagen quartiert er sich bei der Witwe Hansen ein, deren Tochter Brigitte eine bemerkenswerte Schönheit ist. Er macht seiner Herrin, Prinzessin Maria Eleonore, seine Aufwartung, nimmt an einem Ausflug teil, auf welchem er das Fräulein Eber von Rosenberg kennenlernt, von der er sich zugleich verwirrt und angezogen fühlt. Zurück in seiner Wohnung spürt Holk die Notwendigkeit, seiner Frau Christine von seinem Tun und Treiben brieflich Rechenschaft zu geben. Hören Sie wieder Gerd Westphal.
Holk, als Brigitte die Tür ins Schloss gedrückt hatte, schritt auf und ab, sehr verschiedenen Gefühlen hingegeben. Er war nicht unempfindlich gegen die Schönheit und Koketterie dieser berückenden Person, die geschaffen schien, allerlei Verwirrungen anzurichten. Aber dass sie den Willen dazu so deutlich zeigte, das minderte doch auch wieder die Gefahr. Allerlei Widersprechendes bekämpfte sich in ihm, bis endlich seine gute Natur den Sieg gewann und ihm die Kraft gab, das während dieser Tage Erlebte mit einem gewissen darüberstehenden Humor zu betrachten. Und damit war denn auch die Stimmung gewonnen, nach Holkenäs hinzuschreiben und seinen ersten Zeilen, in denen er nur seine Ankunft angezeigt hatte, einen längeren Brief folgen zu lassen. Einen Augenblick erschrak er freilich wieder vor der Menge dessen, was zu berichten war, denn unter dem, was ihm fehlte, war auch die Briefschreibepassion. Endlich aber nahm er seinen Platz an dem Zylinderbüro, schob die Bogen zurecht und schrieb Kopenhagen, 3. Oktober 1859, Dronningens Tvergade 4. Meine liebe Christine, die wenigen Zeilen, in denen ich dir meine glückliche Ankunft meldete, wirst du erhalten haben. Es ist Zeit, dass ich nun ein weiteres Lebenszeichen gebe und, wie ich glücklicherweise gleich hinzusetzen darf, ein Zeichen meines Wohlergehens. Lass mich mit dem Nächstliegenden, mit meiner Wohnung bei der Witwe Hansen beginnen. Es ist alles, wie es früher war, nur eleganter, so dass man deutlich sieht, wie sich ihre Verhältnisse gehoben haben. Vielleicht ist alles dem Umstande zuzuschreiben, dass sie jetzt mit ihrer Tochter, ebenfalls einer Frau Kapitän Hansen, die früher ihren Mann auf seinen China-Fahrten begleitete, zusammenwohnt. Es stehen dadurch wohl größere Mittel zur Verfügung. Frau Kapitän Hansen ist eine schöne Frau, so schön, dass sie dem Kaiser von Siam vorgestellt wurde, bei welcher Gelegenheit sie zugleich der Gegenstand einer siamesischen Hofovation wurde. Sie hat eine statuärische Ruhe, rotblondes Haar, etwas wenig, aber sehr geschickt arrangiert, und natürlich den Teint, der solch rotblondes Haar zu begleiten pflegt. Ich würde sie Rubens nennen, wenn nicht alles Rubensche doch aus gröberem Stoff geschaffen wäre. Doch lassen wir, Frau Kapitän Hansen, du wirst lachen und darfst es auch über das Interesse, das aus dem Vergleich mit Rubens zu sprechen scheint und Rubens noch übertroffen. Ich war gleich am ersten Abend bei Vinzenz auf dem Kongensniedorf, wohin ich durch Penz und Erichsen abgeholt wurde. Viele Bekannte gesehen, auch dem Mesa, der von Jütland herübergekommen war, aber niemanden gesprochen, was in einer großen politischen Aufregung, die ich vorgefunden, seinen Grund hat. Hall soll gestürzt und Rottwig an seine Stelle gesetzt werden. Natürlich nur Übergangsministerium, wenn es überhaupt glückt. Was auch noch die Frage. Lies die Berichte, die Dagbladet bringt. Sie sind ausführlicher und minder parteiisch als die von Fliebeposten. Am anderen Vormittag war ich bei der Prinzessin, um mich ihr vorzustellen. Ihr Benehmen gegen mich genau dasselbe wie früher. Sie kennt meinen abweichenden politischen Standpunkt, aber sie verzeiht es mir, dass ich mehr für das alte Dänemark bin als für das neue. Meiner Loyalität ist sie sicher und meiner Anhänglichkeit an ihrer Person doppelt und dreifach. Das lässt sie vieles übersehen, wenigstens solange der König lebt und von einer ernsten politischen Krise keine Rede sein kann. So sind wir in der angenehmen Lage, auf einem völligen Friedensfuße miteinander verkehren zu können. In der Umgebung der Prinzessin hat sich nichts geändert, fast zu wenig. Alles ist bequem und behaglich, aber doch zugleich auch ergraut und verstaubt. Die Prinzessin hat kein Auge dafür. Und Penz, der vielleicht Wandel schaffen könnte, hält es für klug, die Dinge ruhig weitergehen zu lassen. Die Schimmelmann ist nach wie vor würdig und wohlwollend, an Charakter ein Schatz, aber ein wenig bedrückend. Anstelle der Gräfin Fries, die während der letzten 10 Jahre der Liebling der Prinzessin war, ist ein Fräulein von Rosenberg getreten. Ihre Mutter war eine Wrangel. Diese Rosenbergs stammen aus dem westpreußischen Städtchen Philene, wurden erst unter Gustav III. Baronisiert und haben keine Verwandtschaft, weder mit den böhmischen noch mit den schlesischen Rosenbergs. Das Fräulein selbst, nur immer der älteste Sohn für den Baronstitel, ist klug und espritvoll und beherrscht die Prinzessin, soweit sich Prinzessinnen beherrschen lassen. Unzweifelhaft, und dafür haben wir ihr alle zu danken, hat sie dem kleinen Nebenhof im Prinzessinnenpalais den Charakter der Langeweile genommen, der früher der vorherrschende war. Ich konnte mich gestern, wo ich Dienst hatte, von diesem Wandel der Dinge überzeugen. Mehr noch vorgestern, wo wir eine Wagenpartie nach Klampenborg und der Eremitage machten. Es war ein wundervoller Tag, und als bei Sonnenuntergang an die 2000 Hirsche geschwaderweise an uns vorbeidefilierten, ein Schauspiel, von dem ich oft gehört, aber das ich nie gesehen habe, schlug mir das Herz vor Entzücken, und ich wünschte dich und die Kinder herbei, um Zeuge davon sein zu können. Es verlangt mich übrigens lebhaft von euch zu hören. Was hast du hinsichtlich der Pensionen beschlossen? Ich habe dir gern und voll Vertrauen freie Hand gelassen, aber ich hoffe, du wirst nichts übereilen. Das Hinaussenden der Kinder in die Welt hat seine Vorzüge, das soll unbestritten bleiben. Aber das Beste bleibt doch das, was die Familie bietet, das elterliche Haus. Und wenn eine Hand wie die deine das Haus bestellt, so verdoppelt sich nur die Wahrheit dieses Satzes. Grüße die Dobschütz und Alfred, wenn er von Arnewiek herüberkommt, was hoffentlich recht oft geschieht. Denn ich weiß, du liebst ihn, und ebenso weiß ich, wie sehr er diese Liebe verdient. Wenn Asta bei Petersens vorspricht, lass sie dem Alten meine Grüße bringen und ihm wie der Enkelin alles mögliche Freundliche sagen. Strelke soll Axel nicht mit Mathematik und Algebra quälen, aber den Charakter soll er bilden. Leider hat er selber keinen. Ein so guter Kerl er im Übrigen ist. Freilich, wer hat Charakter? Es ist nicht jedem so gut geworden wie dir. Du hast das, was den meisten fehlt. Aber wenn mich nicht alles täuscht, erfüllt dich selber mitunter der leise Wunsch, etwas weniger von dem zu haben, was dich auszeichnet. Irre ich darin? Lass bald von dir und den Kindern hören und, wenn es sein kann, Erfreuliches. Dein Helmut H. Und nun legte er die Feder aus der Hand und überflog das Geschriebene noch einmal. Einiges mit Zufriedenheit. Als er aber gegen das Ende hin die Worte las, das Beste bleibt doch immer das elterliche Haus, und dann, wenn eine Hand wie die deine dies Haus bestellt, da überkam ihn eine leise Rührung, von der er sich kaum Ursache und Rechenschaft zu geben vermochte. Hätte er es gekonnt. so hätte er gewusst, dass ihn sein guter Engel warne. Holk gab den Brief selbst zur Post, dann ging er zu Penz, der ihn in seine Wohnung zum Frühstück geladen hatte. Von den Ministern war niemand da, auch Hall nicht, trotzdem er zugesagt hatte, wohl aber Reichstagsmitglieder und Militärs, General Bülow, Oberst Duplat, Oberstleutnant Tersling, Kapitän Lundby, selbstverständlich Worse, der als Esprit-Fort und Anekdotenerzähler nicht fehlen durfte. Tersling hatte seinen guten Tag, Worse auch, was bei den Schraubereien, in denen man sich gefiel, am besten zutage trat. Aber so vergnüglich diese Kämpfe waren, so sah sich doch gerade Holk nur mäßig dadurch unterhalten. Teils, weil ihm als einem Nicht-Kopenhagener manches von den Pointen entging, teils, weil er Fragen auf dem Herzen hatte, die zu stellen sich bei dem beständigen Wortgefecht der beiden humoristischen Gegner keine rechte Gelegenheit für ihn bieten wollte. Denn Penz war ganz Ohr und hörte nur auf die gegenseitigen Sticheleien. Das Frühstück, wie jedes gute Frühstück, dauerte bis Abend. Als es beendet war, gingen etliche von den Jüngeren noch von Tivoli hinaus, um einem letzten Operettenakt beizuwohnen. Holk aber, an großstädtisches Leben nicht gewöhnt und immer beflissen, sich in beinahe philiströser Weise bei guter Gesundheit zu halten, begleitete Bülow und Duplat bis an das Kriegsministerium und ging dann auf seine Wohnung zu. Die ältere Frau Hansen empfing ihn aufmerksam und artig, wie immer, fragte nach seinen Befehlen und brachte den Tee. Das Gespräch, das sie dabei führte, war nur kurz, und alles, was sie sagte, lag heute nach der gefühlvollen Seite hin. Ihrer Tochter Brigitte sei nicht recht wohl, und wenn sie dann bedenke, dass die arme junge Frau, denn sie sei doch eigentlich noch jung und der Mann schon im 7. Monat fort und käme auch noch lange nicht wieder zurück, ja, wenn sie das alles so bedenke und dass Brigitte doch ernstlich krank werden und aus dieser Zeitlichkeit scheiden könne, da wolle sie doch lieber gleich selber sterben. Und was ist es denn auch am Ende, wenn man 50 ist und Witwe dazu? Ja, Herr Graf, und sie trocknete sich eine Träne, was hat man da noch vom Leben? Je früher es kommt, desto besser. Armut ist nicht das Schlimmste. Schlimmer ist Einsamkeit. Immer einsam und ohne Liebe. Holk, den diese Sentimentalität amüsierte, bestätigte selbstverständlich alles. Jawohl, liebe Frau Hansen, es ist ganz so, wie Sie sagen. Aber Sie dürfen es nicht so schwer nehmen. Ein bisschen Liebe findet sich immer noch. Sie sah ihn von der Seite her an und freute sich seines Verständnisses. Am anderen Tag war Holk wieder in Dienst, was am Hofe der Prinzessin nicht viel besagen wollte. Die fast 70-Jährige, die darin noch ganz das Kind des vorigen Jahrhunderts immer spät zur Ruhe ging und noch später aufstand, erschien nie vor Mittag in ihren Empfangsräumen. Die Kammerherren vom Dienst hatten also bis dahin nichts anderes zu tun, als im Vorzimmer zu warten. Da wurden denn Zeitungen gelesen, auch Briefe geschrieben, und wenn lange vor Sichtbarwerden der Prinzessin der Kammerdiener ein gut arrangiertes Frühstück brachte, so rückte Penz in die tiefe, mit einem kleinen Divan in Hufeisenform halb ausgefüllte Fensternische, wo sich dann Holk oder Erichsen ihm gesellte. So war es auch heute. Und als man von dem Sherry genippt und Penz ein sehr anerkennendes Wort über die Sardinen geäußert hatte, sagte Holk, ja, vorzüglich. Und doch, lieber Penz, ich möchte heute, wenn es geht, etwas anderes von Ihnen hören als Kulinarisches oder Frühstückliches. Ich hatte mir schon gestern ein paar Fragen an Sie vorgenommen, aber die beiden Kampfhähne nahmen Sie ja ganz in Anspruch. Worse war übrigens wirklich sehr amüsant. Und dann musste ich mir auch sagen, wer so glänzender Wirt ist wie Sie, der ist eben Wirt und nichts weiter und hat nicht Zeit zu Privatgesprächen in einer verschwiegenen Ecke. Sehr liebenswürdig, lieber Holk, ich habe mich nicht recht um Sie gekümmert. Und anstatt mir einen Vorwurf daraus zu machen, machen Sie mir Elogen über meine Wirtlichkeit. Übrigens muss ich Ihnen bekennen, wenn ich gestern um ein Privatgespräch mit Ihnen, und noch dazu werde ich recht gehört, um ein Privatgespräch in einer verschwiegenen Ecke gekommen bin, so verwünsche ich alle Repräsentationstugenden, die Sie mir gütigst zudiktieren. In einer verschwiegenen Ecke? Darf man etwas erwarten, was jenseits des Gewöhnlichen liegt? Ich bin darüber doch selbst im Zweifel. Auf den ersten Blick ist es jedenfalls was sehr Gewöhnliches und betrifft ein Thema, das schon gleich am ersten Abend zwischen uns verhandelt wurde. Habe ich dann aber wieder gegenwärtig, wie sich alles in der Sache so mysteriös verschleiert, so hört es doch auch wieder auf, was Alltägliches und Triviales zu sein. Kurzum, ich weiß selber nicht recht, wie es steht, ausgenommen, dass ich neugierig bin. Und nun sagen Sie mir, was ist es mit den zwei Frauen, Mutter und Tochter? Penz verstand entweder wirklich nicht oder gab sich doch das Ansehen davon, weshalb Holk fortfuhr. Ich meine natürlich die beiden Hansens. Eigentlich, auch ganz abgesehen von dem, was Sie mir schon erzählt haben, sollte ich darüber so gut unterrichtet sein wie Sie selbst, denn beide Frauen sind schleswigsches Gewächs, ich glaube aus Husum gebürtig und dann später in Glücksburg. Und bei der Mutter, wie Sie ja wissen, habe ich auch schon gewohnt, dass ich das letzte Mal hier war und meinen Dienst tat. Aber ich muss damals schlecht beobachtet haben. Oder die Tochter, die jetzt da ist, hat dem Hausstand ein anderes Wesen gegeben. So viel bleibt, ich schwanke nach wie vor hin und her, was ich eigentlich daraus machen soll. Manchmal glaube ich in meiner Annahme raffiniertester Komödianterei ganz sicher zu sein, dann aber sehe ich wieder hohe Mienen, vollkommene Airs. Und wenn ich auch sehr wohl weiß, dass man hohe Mienen aufsetzen kann, so bringen sie mich doch immer wieder ins Unsichere. Da gibt es beispielsweise eine wundervolle Geschichte von dem Kaiser von Siam mit märchenhaften Huldigungen und Geschenken und sogar einer prachtvollen Perlenschnur. Ist das nun Wahrheit oder Lüge? Vielleicht ist es Größenwahn. Die Tochter ist sicherlich eine sehr schöne Person. Und wer um seiner Schönheit willen, wie ich nicht zweifle, gelegentlich große Triumphe feiert und dann doch auch wieder still sitzen und brüten und abwarten muss, der spinnt sich in seiner Einsamkeit seine Triumphe leicht weiter aus. Und da haben wir denn einen Kaiser von Siam mit Perlenschnur und Elefanten, wir wissen nicht wie. Penz lächelte vor sich hin, aber schwieg weiter, weil er wohl sah, dass Holk mit dem, was er sagen wollte, noch nicht voll am Ende war. Dieser fuhr denn auch weiter fort. So kann denn alles Halluzination sein, Ausgeburt einer erhitzten Fantasie. Wenn ich dann aber an das Augenaufleuchten und Kichern, was beides gelegentlich vorkommt, und zugleich an die Worte denke, die Sie gleich den ersten Abend bei Vincent gegen mich äußerten, Bemerkungen, in denen sowas von Sicherheitsbehörde vorkam, so kommt mir ehrlich gestanden ein leiser Märchengrusel. Und wenn es bloß Märchengrusel wäre, nein, eine richtige Angst und Sorge. Denn lieber Penz, was heißt Sicherheitsbehörde? Sicherheitsbehörde heißt doch einfach Polizei. Deren geschickteste und dienstbeflissenste Mitglieder mitunter Mitglieder einer unsichtbaren politischen Loge sind. Und das macht mir einigermaßen Herzbeklemmungen. Ist da wirklich was von Beziehungen zwischen einem Sicherheitsassessor und der Tochter oder gar zwischen dem Polizeichef selbst und der Mutter? Denn auch das kommt vor und Polizeichefs sind unberechenbar in ihrem Geschmack. So bin ich da bei dieser Hansensippe nicht viel anders untergebracht als in einer Spelunke. Dass Goldleisten und türkische Teppiche da sind und Mutter und Tochter den Tee zubereiten, der weit über Siam hinaus direkt aus dem himmlischen Reich kommen könnte, kann mich für die Dauer nicht trösten. Es schien mir auch, als ob die Prinzessin, wie sie den Namen der Frau Hansen hörte, nicht gerade erbaulich dreinblickte. Kurzum, was ist es damit? Und nun heraus mit der Sprache. Penz, mit seinem Sherryglase leise anklingend, lachte herzlich und sagte dann, »Ich will Ihnen was sagen, Holk. Sie sind bis über die Ohren in diese schöne Person verliebt. Und weil Sie sich vor ihr fürchten oder, was dasselbe ist, sich persönlich nicht recht trauen, so wünschen Sie, dass ich Ihnen eine furchtbare Geschichte zum Besten gebe, die Sie jederzeit als Sicherheitswademekum aus der Tasche holen und wie einen Schirm zwischen sich und der schönen Frau Hansen aufrichten können. Mit solch furchtbarer Geschichte kann ich Ihnen aber beim besten Willen nicht dienen.« Und bedenken Sie, wie würdig es, als Sie vor 2 Jahren das erste Mal auf meine Empfehlung hin bei der Frau Hansen Wohnung nahmen, wie würdig es gewagt haben, Sie, den Grafen Holk und Kammerherrn unserer Prinzessin, in einer Chambre garnie unterzubringen, für die Sie frisch, fromm und frei das Wort Spelunke, dem Sprachschatz deutscher Nation, entnommen haben. Sie dürfen nicht empfindlich werden, Penz. Umso weniger, als Sie mit Ihren Anspielungen eigentlich schuld an meinem Argwohn sind. Warum sprachen Sie von Sicherheitsbehörde? Weil es sich so verhält. Warum soll ich nicht von Sicherheitsbehörde sprechen? Warum soll ein Mitglied dieser Behörde die schöne Frau Brigitte nicht ebenso schön finden, wie Sie sie finden? Er ist vielleicht ein Vetter von ihr oder auch von der Alten, der ich beiläufig noch weniger traue als der Jüngeren. Holl nickte zustimmend. Im Übrigen dürfen Sie sich über dies und vieles andere nicht den Kopf zerbrechen. Das ist so kopenhagensch. Das war hier immer so. Schon vor 300 Jahren hatten wir die Düwecke-Geschichte, Mutter und Tochter. Und ob nun Hansen oder Düwecke, macht keinen rechten Unterschied. Beiläufig, dass Düwecke nicht Name, sondern bloß Epitheton Ornans war, werden Sie wissen. Und war klug genug gewählt. Täubchen, Täubchen von Amsterdam. Kann man sich etwas Unschuldigeres denken? Holk konnte nur bestätigen. Benz aber, der nicht bloß ein lebendiges Nachschlagebuch für die hauptstädtische Chronik skandalös, sondern ganz besonders auch für die Liebesgeschichten alter und neuer Könige war, war nicht unfroh, ein Thema, das er ausgiebig beherrschte, weiter ausspinnen zu können. Es ist was ganz Eigenes mit dieser Düwecke-Geschichte. Sie wissen, dass sie durch rote Kirschen vergiftet sein soll. Aber so oder so, die Geschichte war schon so gut wie halb vergessen. Und man zerbrach sich nicht sonderlich den Kopf mehr über die Düwecke, hielt es vielmehr mit anderen, nicht ganz so weit abliegenden Vorbildern, als mit einem Male unsere gute Putzmacherin Rasmussen in eine dänische Gräfin umgebacken wurde. Und wollen Sie mir's glauben, Holk, von dem Tage an ist all das alte Zeug wieder lebendig geworden. Und alles, was in Dänemark ein paar rote Backen hat oder gar so hübsch ist wie diese Frau Brigitte mit dem ewig müden Augenaufschlag, das will nun wieder Düwecke werden und sich adeln lassen und eine Strandvilla haben und legt die Hände in den Schoß und putzt sich und wartet. Und dabei denken alle, wenn nicht der König kommt, unser allergnädigster Matrosenkönig Friedrich der Siebente, denn so viel sehen sie wohl, die Danner weiß ihn zu halten und muss einen Charme haben, den der Rest der Menschheit noch nicht entdecken konnte. Wenn, sag ich, der König nicht kommt, so kommt ein anderer, so kommt Holk oder Penz, wobei Sie mir verzeihen müssen, dass ich mich so ohne weiteres an Ihre Seite dränge. Nein, Holk, nichts von Spelunke. Diese schöne Capitana, deren Mann ich übrigens nicht beneide, beiläufig soll er immer unter rumstehen, ist nicht schlimmer als andere, nur ein bisschen gefährlicher ist sie, weil sie schöner ist. Mit ihrem Rotblond und der Welljacke, die nirgends schließt. Ihrer Ritterlichkeit, lieber Holk, brauche ich es übrigens nicht erst anzuempfehlen, dass Sie darauf verzichten, diese Ärmste, spotten Sie nur, Penz. Aber Sie gehen durchaus in die Irre und vergessen, dass ich 45 bin. Und ich, lieber Holk, bin 65. Und wenn ich danach die Berechnung mache, so kann es um Sie bzw. um die schöne Brigitte gerade noch schlecht genug stehen. Er wollte sichtlich in diesem Tone noch weitersprechen, aber im selben Augenblicke trat ein Kammerdiener aus den Gemächern der Prinzessin und meldete, dass königliche Hoheit die Herren zu sprechen wünsche. Penz und Holk traten ein, die Prinzessin hielt ein Zeitungsblatt in der Hand und war augenscheinlich nicht bloß in Erregung, sondern in geradezu schlechter Laune. Sie warf das Blatt beiseite und statt der sonst üblichen gnädigen Begrüßung erfolgte nur die Frage, »Haben Sie schon gelesen, meine Herren?« Holk, dem als einem halben Fremden keine besondere Leseverpflichtung oblag, blieb ruhig, Penz aber kam in Verlegenheit, umso mehr, als er neuerdings öfters auf solchen Unterlassungssünden ertappt worden war. Diese sehr sichtbare Verlegenheit stellte aber die gute Stimmung der Prinzessin sofort wieder her. »Nun, lieber Penz, erschrecken Sie nicht so sehr und lassen Sie mich zu Ihrer Beruhigung sagen, dass mir im langen Laufe der Jahre, und nach solchem müssen wir doch nachgerade rechnen, ein Mann der Trüffel- und Wildbrettpastete wie Sie viel, viel lieber ist als ein Mann der Politik und des Zeitungsklatsches oder gar der Zeitungsmalise. Denn mit einer solchen haben wir es hier zu tun. Es wird zwar ein Handelshaus vorgeschoben, noch dazu ein Handelshaus in Kockegarde, aber es bedarf nicht vieler Einsicht und Vertrautheit, um die Personen zu erraten, die diesen Skandal in Szene gesetzt haben. In Penns Gesicht verschwand der Ausdruck der Verlegenheit und der der Neugierde trat an seine Stelle. »Mutmaßlich Unpassendheiten über die Gräfin?« »Oh nein«, lachte die Prinzessin herzlich, »Unpassendheiten über die Gräfin gibt es erstlich überhaupt nicht Und wenn Sie das Muster eines Kammerherrn wären, Gott sei Dank sind Sie es nicht, so würden Sie meinen Ihnen wohlbekannten Gefühlen für die Gräfin etwas ausgiebiger Rechnung tragen. Aber so sind Sie, Baron, und vergessen im Hinblick auf das Frühstück, wenn Sie es nicht schon genommen, dass ein Pasquill über die Danna meine gute, nicht aber meine schlechte Laune geweckt haben könnte. Ja, lieber Penz, da haben Sie sich verfahren oder vielleicht selbst verraten. Und lebten wir in anderen Zeiten, so begäbe ich mich rekte zum König und ginge ihn an, Ihnen einen Struensee-Prozess zu machen und Sie der unerlaubten Beziehungen zur Gräfin Putzmacherin zu zeihen. Denken Sie, wenn dann Ihr Haupt fiele. Doch ich will Sie soweit nicht bedrohen und verurteile Sie nur, den Artikel zu lesen. Hier, den. Ebba hat jede Zeile rot unterstrichen. Sie liebt dergleichen. Und dann mögen Sie sich wundern, wie weit wir in Dänemark mit unserem Regiment der Gasse bereits gekommen sind. Regiment der Gasse, leider. Vor Holk sollten wir uns freilich sträuben, es zuzugestehen, denn es stellt uns bloß und ist nur Wasser auf seine schleswig-holsteinische Mühle. Doch was hilft es? Der Artikel ist nun mal da. Und wenn er ihn hier nicht liest, so liest er ihn in seiner Wohnung. Oder die Frau Kapitän Hansen liest ihn ihm wohl gar vor. Leute, die selber Anspruch auf einen Artikel oder Ähnliches haben, sind immer am durstigsten nach allem, was Sensation macht. Holk fühlte sich unangenehm berührt, weil er aus dieser Schlussbemerkung aufs Neue heraushörte, dass der gute Leumund der Hansens ein großes Fragezeichen habe. Es war aber nicht Zeit, sich diesem Gefühle hinzugeben, denn Penz hatte das Blatt bereits in die Hand genommen und begann, während er sein Pinsenet hin und her schob, erbprinzlich-ferdinandsche Wechsel zu verkaufen. »Nun, Penz, Sie stocken ja schon.« Und ziehen ihr Taschentuch, mutmaßlich, um ihre Gläser zu putzen und sich zu vergewissern, dass sie recht gelesen haben. Aber sie haben recht gelesen. Fahren Sie nur fort. Verschiedene vom Prinzen Ferdinand, königliche Hoheit, und zwar unter dem Zusatze bei meiner königlichen Ehre ausgestellte Wechsel, indossiert von seinem Kammerassessor Plüter, sind zu verkaufen. Und zwar für den Wert, den eventuelle Liebhaber bzw. Sammel- und Kuriositätenamateurs Papieren von solcher Bedeutung beimessen wollen, doch nicht unter 50%. Man beliebe sich an das Kontor Kockegarde 143 zu wenden. Penz legte das Blatt nieder, der Artikel war zu Ende. »Nun, meine Herren, was sagen Sie zu diesem Vorkommnis, von dem ich behaupten darf, Ähnliches in meinen 70 Jahren noch nicht erlebt zu haben? Sie schweigen, und Holk ist mutmaßlich der Meinung, wie man sich bettet, so liegt man. Wer Wechsel ausstellt und noch dazu bei seiner königlichen Ehre, hat die Wechsel einzulösen. Und unterlässt das, so muss er sich's gefallen lassen, wie es hier geschieht, von Kockegarde 143 aus an den Pranger gestellt zu werden. So denkt mutmaßlich Holk. Und er hat recht, gewiss, es liegt so. Der Prinz ist mir auch durchaus gleichgültig. Und je mehr er sich ruiniert, je mehr kommt es dem zustatten, der bestimmt ist, an dieses sogenannten Erbprinzenstelle wirklich der Erbe dieses Landes zu sein. Aber ich kann mich der egoistischen Freude darüber, meine politischen Pläne gefördert zu sehen, doch nicht ganz hingeben, wenn so viel anderes und schließlich Wichtigeres dabei verloren geht. Kein Vogel beschmutzt das eigene Nest. Und es gibt eine Solidarität der Interessen, die das Königtum als solches anerkennen muss. Sonst ist es um das Königtum geschehen. Ich könnte mich über Darkbladet ägrieren. Und ich gestehe, mein erster Unmut ging nach dieser Seite hin. Aber was ist eine Zeitung? Nichts. Ägriert bin ich über den König, dem dies Gefühl der Solidarität abhanden gekommen ist. Er denkt an nichts als an die Danner und an das Ausgraben von Riesenbetten. An und für sich sehr verschiedene Dinge, die sich freilich vielleicht auch wieder in der Vorstellung der Zukunft zu einer seltsamen Einheit zusammentun werden. Vor allem denkt er après nous le déluge. Und das ist ein Unglück. Ich hasse Moralpredigten und Tugendsimpeleien. Aber andererseits bleibt doch auch bestehen, es ist nichts mit den laxen Grundsätzen. Grundsätze sind wichtiger als das Tatsächliche. Das sage ich Ihnen, lieber Penz. Mit Holk liegt es anders, er ist ein Deutscher. Und wenn er auch vielleicht ins Schwanken kommt, die Rosenberg hat mir wahre Wunderdinge von der Frau Brigitte Hansen erzählt, so hat er eben seine Frau Christine daheim. Und ich müsste mich sehr in ihr irren, wenn sie nicht mit ihrer Macht von Holkenäs bis Kopenhagen reichen sollte. Und nun au revoir, meine Herren.
In der Kultur am Abend vorgelesen. Gerd Westphal las die 10. von insgesamt 22 Folgen aus dem Roman Unwiederbringlich von Theodor Fontane. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen nach den 22 Uhr Nachrichten können Sie die Fortsetzung hören.
NDR Kultur. Play Jazz.
Und wieder mal ist heute Abend ein Musiker zu Gast auf einer NDR-Bühne, der als junger Schlagzeuger vor bald 3 Jahrzehnten zum Bujazzo gehörte, zum Bundesjugend-Jazz-Orchester. Guten Abend und herzlich willkommen. Ich bin Michael Lages und lade Sie und euch heute herzlich ein zu Jazz Open, dem traditionsreichen Festival auf der Konzertbühne in Planten und Blumen, dem Park auf den Hamburger Wallanlagen. Immer zu Beginn der Saison im September, auch in diesem Jahr gleich nach der Sommerpause. Das Hamburger Jazzbüro sorgt fürs Programm, der NDR zeichnet die Konzerte auf. Im vorigen Jahr gehörte zum Festival das Quartett um den Bundesjugend-Jazz-Schlagzeuger Jens Düppe. Der stammt aus Schwäbisch Gmünd und ist in diesem Jahr gerade 50 geworden. Studiert hat er zunächst an der Hochschule Franz Liszt in Weimar, dann in Amsterdam. Dort in den Niederlanden sind auch viele musikalische Partnerschaften gewachsen, etwa mit dem legendären Trompeter Ak van Rooyen, mit Bert Joris oder Ferdinand Povel. Düppe hat noch Lee Konitz und Charlie Mariano kennengelernt. Albert Mangelsdorf lud ihn ein ins eigene Quartett mit Wolfgang Dauner und in das deutsch-französische Jazzensemble. In Maria Schneiders Orchester hat er gespielt und in den Big Bands des Hessischen wie des Norddeutschen Rundfunks. Stammgast ist er zudem bei Schriefpunk, der Band des Trompeters Michael Schriefel. Jens Düppe lebt in Köln und erhielt vor inzwischen 5 Jahren den WDR-Jazzpreis. Dass Schlagzeuger wie Düppe auch eigene Gruppen formieren, ist durchaus nicht selbstverständlich. Jens Düppe aber verbindet seit gut 10 Jahren eine enge Partnerschaft mit dem Pianisten Lars Dubler, Bassist Christian Ramond und Trompeter Frederik Köster. Insofern war da eine brillant eingespielte Walking Band zu Gast am 3. September vergangenen Jahres bei Jazz Open auf der Konzertbühne von Planten und Blumen in Hamburg.